Willkommen bei der Schweizer Stunde, der Sendung hier im Konterfunk rund um aktuelle Themen und mit Gästen aus der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Die Schweiz will mit dabei sein, wenn es um zivile und militärische EU-Friedensmissionen geht. Die Politik sieht das als ideales Trainingsfeld für die eigenen Truppen. Vor kurzem wurde ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das vorsieht, dass die Schweiz und die EU ihre Sicherheitskooperation intensivieren. Verpflichtungen sollen der Schweiz durch das Abkommen nicht erwachsen, heißt es von der Seite des Bundesrats. Und ein weiteres Versprechen, die Neutralität soll durch die gemeinsamen Missionen nicht tangiert werden. Das sehen nicht alle Beobachter so entspannt. Wir sprechen darüber mit Mike Ecker, Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei SVP und entschiedener Verteidiger einer umfassenden Neutralität. Der Detailhandelsriese Migros hat einen harten Schlag kassiert, konkret die Migros Zürich. Rund 14 Jahre lang war sie mit der Biokette Teegut in Deutschland präsent. Nun zieht sie sich aus diesem Markt zurück und lässt auf dem Rückweg über eine halbe Milliarde Franken Verlust liegen. Es ist nicht das erste Auslandabenteuer der Migros und so mancher Analyst stellt nun grundsätzliche Fragen. Ist eine Schweizer Genossenschaft ganz allgemein nicht gemacht für das harte deutsche Pflaster? Und wo kann die Migros noch wachsen, wenn sie künftig ganz darauf verzichtet? Einschätzungen dazu gibt es von Beat Kappeler, Ökonom und Autor. Soweit die Themen der Schweizer Stunde von heute hier im Konterfunk. Die Schweiz und die Europäische Union, das ist eine Beziehung, die derzeit an vielen Fronten neu vermessen wird. Doch während meist wirtschaftliche Fragen die Schlagzeilen dominieren, wurde vor wenigen Wochen ein Abkommen unterzeichnet, das die Grundpfeiler unseres Staatsverständnisses noch direkter berühren könnte, das Framework Participation Agreement, kurz FPA. Offiziell geht es dabei lediglich um eine technische Vereinfachung für die Teilnahme an zivilen und militärischen Friedensmissionen der EU. Der Bundesrat versichert, die Schweizer Neutralität bleibe unangetastet, jede Beteiligung sei weiterhin freiwillig. Doch Kritiker sehen darin einen weiteren Meilenstein in einer schleichenden sicherheitspolitischen Integration, welche die Schweiz immer enger an die Strukturen von Brüssel und damit indirekt auch der NATO bindet. Darüber spreche ich heute mit einem, der diese Entwicklung sehr genau verfolgt, Mike Ecker, Nationalrat der SVP aus dem Kanton St. Gallen. Guten Tag, Herr Ecker.
Guten Tag, Emilius.
Herr Ecker, wenn man dem Bundesrat glaubt, ist dieses Abkommen lediglich ein administratives Update, das der Schweiz dann hilft, effizienter Gutes in der Welt zu tun. Ich gehe davon aus, Sie haben sich das Ganze genauer angeschaut. Geht es da wirklich nur um Details in der Administration oder was genau umfasst dieses Abkommen?
Nein, es ist natürlich eine weitere Näherung an die Europäische Union, jetzt auch noch mit militärischen Maßnahmen oder mit möglichen militärischen Maßnahmen. Ja, es ist schon geschrieben, dass es für die Schweiz aktuell noch freiwillig ist, aber wir kennen das ja politisch. Zuerst heißt es, es ist freiwillig und dann wird es dann am Schluss in einem Ernstfall, in einem Krisenfall erwartet. Dann wird politischen Druck ausgeübt auf die Schweiz und das bedeutet einmal mehr, es wird hier ein bisschen von der Eigenständigkeit preisgegeben. Und gerade weil die Schweiz neutral ist, auch historisch gesehen neutral, ist das ein weiterer Schritt, die Neutralität abzugeben, aus meiner Sicht.
Es gab ja früher schon Beteiligungen der Schweiz an EU-Missionen, beispielsweise in Bosnien. Nun sagen viele Leute, da ist auch nichts Schlimmes passiert. Wir können ein bisschen helfen, wir können ein bisschen üben. Sehen Sie es denn grundsätzlich kritisch, wenn sich die Schweiz außerhalb der Landesgrenzen engagiert?
Ich denke, man muss von Fall zu Fall eigenständig abwägen, ob sich die Schweiz engagieren möchte oder nicht. Wenn man natürlich ein solches Abkommen unterzeichnet, dann signalisiert man schon einmal die grundsätzliche Bereitschaft dazu. Und das sehe ich als sehr kritisch an, oder? Die Schweiz und das Schweizer Parlament muss jederzeit eigenständig entscheiden können, ob man eine solche Mission starten möchte oder nicht. Als neutraler Staat muss man das auch sehr gut abwägen. Ist es nur eine Friedensmission, die vor Ort für Stabilität sorgen soll? oder ist es gar eine andere Mission, wo Interessen einer Partei dann obsiegen, dann wird es extrem kritisch. Und darum sehe ich auch dieses Abkommen als sehr kritisch an, weil eben wir signalisieren damit eine grundsätzliche Bereitschaft, und das ist für einen neutralen Staat wie die Schweiz alles andere als optimal.
Ist denn dem Bundesrat ganz generell nicht mehr zu trauen in Sachen EU, wenn er ja sagt, die Schweiz kann bei jedem Einsatz einzeln frei entscheiden? Sie sagen hingegen, naja, ich weiß nicht genau, ob das dann wirklich so sein wird. Warum misstrauen Sie dieser Aussage?
Weil bis jetzt der Bundesrat, wenn politischer Druck gekommen ist, immer eingeknickt ist. Oder man hat auch versucht, im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, den ich wirklich auch sehr schlimm finde, hat man versucht, eigenständige Sanktionen von der Schweiz aus auszusprechen. Man wollte einmal, dass das Parlament selber Sanktionen definiert. Das wurde vom Rat abgelehnt. Man hat sich dann dazu entschieden, die Sanktionen der Europäischen Union zu übernehmen. Und das ist aus meiner Sicht heikel, weil die Schweiz sollte eigentlich der Raum sein, wo sich die Konfliktparteien treffen. Wir sollten unsere guten Dienste für beide Parteien anbieten. Warum sollten wir das für beide Parteien machen? Ich möchte nicht eine Konfliktpartei bewerten oder schützen, aber ich möchte, dass das Blutvergießen auf der Welt ein Ende findet. Und genau dafür ist die Schweiz historisch gesehen prädestiniert. Seit 1815, seit dem Wiener Kongress, haben wir diese Neutralität zugesprochen erhalten. Und seit dann sind wir eigentlich auch für unsere guten Dienste sehr bekannt auf der Welt. Und das müssen wir einfach schützen, weil das bringt strategische Vorteile. Das hat auch die Schweiz immer wieder vor Konflikten geschützt.
Das heißt, Sie befürchten ein schlechtes Signal auf Staaten außerhalb des europäischen Blocks, wenn man jetzt sich sicherheitspolitisch so eng an Brüssel bindet, dass die Schweiz ihre Rolle als neutrale Vermittlerin gewissermaßen aufgibt?
Ja, es kann durchaus dazu führen, vor allem dann, wenn die Gelüste da sind, eben dem europäischen Druck dann auch nachzugeben, wenn ein Ernstfall eintritt und man dann sich gezwungen sieht, auch Position zu beziehen. Ich denke, für uns wäre es extrem wichtig, gerade in diesen turbulenten Zeiten, man kann jetzt auch den Iran-Konflikt nehmen, auch in diesen Zeiten diese Vermittlerrolle weiterhin einzunehmen und sich eigentlich von diesen Großmächten ein bisschen auch zu distanzieren, ein bisschen unter dem Radar fahren und eben diese Vermittlerrolle einzunehmen. Ich denke, das würde der Welt helfen, das würde dem Weltfrieden helfen, wenn wir uns wieder mehr bewusst sind, was eigentlich unsere Rolle ist. Aber das ist natürlich so, oder? Politiker suchen immer wieder das Rampenlicht, auch in der Schweiz. Sie wollen international mit aufmischen, sie wollen vorne dabei sein, obwohl das eigentlich für die Schweiz nichts ist. Wir sind bodenständig, wir sind zurückhaltend, wir bieten unsere Hilfe an, dort, wo sie gefragt ist, und auf das sollten wir uns zurückbesinnen.
Sie äußern sich natürlich auch immer wieder sicherheitspolitisch, nicht nur außenpolitisch. Die Sicherheitspolitik ist für Sie auch von Gewicht. Gibt es denn aus Ihrer Sicht allenfalls doch wenigstens einen sicherheitspolitischen Gewinn durch dieses Abkommen, dass wir irgendwo profitieren als Milizarmee?
Ich denke, wenn wir wirklich sicherheitspolitisch profitieren wollen, da müssen wir vor allem unsere eigene Armee stärken. Da müssen wir bereit sein, Investitionen in die Armee zu tätigen. Wir müssen aber auch gleichzeitig bereit sein, unsere Hausaufgaben beim VBS, bei der Armee zu machen. Ich denke, es hat da auch strukturelles Potenzial. Ich weiß aus dem Bundeshaus, dass ein Fitnessprogramm für die Armee in Vorbereitung ist. Ich weiß aber auch, dass es neben diesem Fitnessprogramm zusätzliche Mittel benötigen wird.
Sie möchten also in erster Linie, dass die eigene Verteidigungsfähigkeit steigt. Könnte es sogar negativ sein, ein solches Abkommen, dass man abhängiger wird von EU-Logistik und EU-Standards und man dann die eigene Verteidigungsfähigkeit gewissermaßen zugunsten internationaler Schaufenstereinsätze, möchte ich es mal nennen, vernachlässigt?
Das haben Sie sehr schön formuliert. Es sind eben diese Schaufenstereinsätze. Es ist natürlich bequem, die Probleme auszulagern. Das kennen wir von anderen politischen Debatten, wo man einfach sagt, ja, ja, wir machen das dann so und so und wir verlassen uns dann auf unsere Partner. Aber der Ernstfall hat auch in der Vergangenheit jemals gezeigt, wenn es hart auf hart kommt, dann muss jedes Land zuerst für sich selber schauen. Das ist auch irgendwo durch nachvollziehbar. Man muss zuerst selber auf die Beine kommen, muss zuerst die eigene Sicherheit gewährleisten können, um dann eben anderen zu helfen. Und darum ist es eben wichtig, sich nicht einfach auf solche Abkommen zu verlassen, die dann am Schluss eben das Papier nicht wert sind, auf dem sie draufstehen, sondern es wäre viel wichtiger, die eigenen Probleme in der eigenen Verteidigungslinie entsprechend aufzuarbeiten und auch zu lösen.
Wir sprechen hier von einem Abkommen mit der Europäischen Union. Diese wiederum ist natürlich durch einige große Länder eng verwoben mit der NATO. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, eine solche EU-Sicherheitskooperation ist eine Art Hintertürchen Richtung NATO. Ist das schon ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt oder teilen Sie diese Befürchtung?
Ja, es gibt natürlich auch in Bern gewisse Kräfte, die einen NATO-Beitritt leider nicht ausschließen. Ich finde einfach, jede Annäherung Richtung NATO ist sehr kritisch zu beurteilen, weil ich könnte es als Politiker definitiv nicht verantworten, dass die Schweiz in einen Konflikt reingezogen wird, dass Schweizer Soldaten auf einem fremden Schlachtfeld ihr Leben lassen müssen und dass am Schluss vielleicht im schlimmsten Fall sogar Holzkisten mit einem Schweizer Kreuz zurückkehren. Ich könnte das nicht verantworten und darum lehne ich jede Annäherung gegenüber der NATO entsprechend ab. Dass man gewisse Austausche macht, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Dass man gewisse, vielleicht auch Übungen einmal zusammen macht, das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber jegliche vertragliche Annäherung, das sehe ich als sehr, sehr kritisch, weil das könnte sehr böse enden und das möchte ich nicht verantworten. Und nochmals, die Schweiz hat bis jetzt jeden größeren Konflikt enthaltsam überstehen können, weil wir eben nicht solchen Organisationen angeschlossen waren und uns auch nicht angeschlossen haben und eben die Neutralität als Schutzschild haben.
Ist die Tragweite dieses Abkommens für Sie persönlich jetzt groß genug, um das wirklich politisch massiv zu bekämpfen, oder ist es doch eher ein Nebenschauplatz, wo Sie sagen, da sparen wir uns die Kräfte?
Ja, wir müssen das jetzt gut beurteilen, wie groß die Tragweite von diesem Abkommen ist. Ich sehe das natürlich gar nicht gerne, dass man sich eben immer mehr in solche Gremien einbinden lässt, dass man auch die Verantwortung teilweise abgibt an solche Abkommen. Wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, es würde uns gut tun, die Hausaufgaben im Inland entsprechend zu machen. Es braucht jetzt dort Vorschläge, es braucht eine gezielte Stärkung der Schweizer Armee mit einem Fitnessprogramm, mit zusätzlichen finanziellen Mitteln, welche aber auch nach meiner Meinung nicht einfach über eine Mehrwertsteuererhöhung erfolgen können, sondern eben durch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch über die Gewinnausschüttung der Schweizer Nationalbank. Das ist ein entsprechender Vorstoß, den ich eingereicht habe. Ich bin aber natürlich auch offen für weitere Ideen.
Parallel dazu läuft die Debatte an über die Neutralitätsinitiative, die die Neutralität auf Verfassungsebene stärken möchte, die ein bisschen aus Ihrer Küche ja auch kommt. Inwieweit würde denn diese Neutralitätsinitiative solche Abkommen künftig verunmöglichen oder erschweren, dass man die Debatte gar nicht erst hat?
Ja, die Neutralitätsinitiative wäre eben relativ klar, oder? Die UN müsste dann entsprechend Sanktionen gegenüber einem Aggressor aussprechen und erst wenn die UN das entsprechend ausgesprochen hat, würde die Schweiz entsprechend solche Sanktionen übernehmen und das würde natürlich besser passen, weil es dann breiter und internationaler abgestützt ist, wie zum Beispiel nur über eine Europäische Union. Also man hätte dort deutlich mehr Klarheit wie aktuell. Es wäre zudem auch in der Verfassung ganz klar geregelt, wann Position bezogen wird und wann nicht. Und es wäre ein Fortschritt gegenüber der heutigen Situation oder gegenüber dem heutigen Verfassungsgrundsatz.
Läuft das für Sie schon fast ein bisschen unter Zwängerei, wenn jetzt ein solches Abkommen unterschrieben wird, während eben demnächst diese Neutralitätsinitiative ja ganz konkret vorliegen wird?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen eine Zwängerei. Ich denke aber, es ist viel mehr auch eine Unsicherheit, wie schaffen wir es, verteidigungsfähig zu bleiben. Man möchte hier sich natürlich irgendwo durch von der politischen Seite her vielleicht absichern, aber man macht eigentlich das Gegenteil. Man verlässt sich dann einfach wieder auf jemanden anders. Das ist, wie gesagt, der bequeme Weg, der vielleicht auf den ersten Blick einfachere Weg, aber es löst eben nicht die grundsätzlichen Probleme. Und wir müssen doch die Verantwortung als Politiker übernehmen. Wir müssen sagen, jawohl, in der Vergangenheit hat man die Schweizer Armee fast zu Tode gespart, bin ich versucht zu sagen. Nein, wir haben dort zum Teil eben das Ganze vernachlässigt. vernachlässigt und müssen jetzt entsprechend aufholen. Und es ist sicher eine Herausforderung, das richtig zu machen und das so zu machen, dass nicht einfach die Bürger mit mehr Belastungen zu kämpfen haben, sondern dass das auch irgendwo verträglich passiert, diese Finanzierung.
Wie groß ist denn eigentlich die Begeisterung über ein solches Abkommen außerhalb Ihrer eigenen Partei, der Schweizerischen Volkspartei? Ist da ein bisschen die Haltung halb so wild, aber auch nicht wahnsinnig wichtig? Oder gibt es auch Kräfte, die das wirklich stark vorantreiben?
Ja, es sind natürlich wieder alle Kräfte außer wir, die da natürlich kein Problem sehen. Wir sind natürlich kritisch eingestellt, eben weil wir nicht von den Herausforderungen ablenken möchten, weil wir klar den Fokus darauf setzen wollen, dass man eben die inländischen Herausforderungen jetzt löst, dass man das angeht, dass man dort entsprechend die Maßnahmen einleitet, damit wir wieder eine verteidigungsfähige Armee erhalten.
In der Debatte aktuell steht ja nicht nur die Neutralitätsinitiative, sondern auch die neuen Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, die von Ihrer Partei her gerne als Unterwerfungsverträge bezeichnet werden. Muss man auch davon ausgehen, dass es hier einen zumindest indirekten inneren Zusammenhang gibt? Man will jetzt auf dieser Ebene mit zivilen und militärischen Missionen etwas näher an die EU rücken, um zu zeigen, dass man eben ein guter Partner ist.
Ja, es scheint tatsächlich ein bisschen so zu sein, dass der Bundesrat jetzt auf Biegen und Brechen den Kontakt mit der Europäischen Union sucht. Und ich meine, diese EU-Unterwerfungsverträge, die sind wirklich ein Schuss in den Ofen. Ich meine, 2228 Seiten, alleine die Botschaften der verschiedenen Verträge. Dazu kommen dann nochmals, und das ist kein Witz, 20.000 Seiten Verordnungstext. Ich habe das Ganze ausgedruckt. Der Stapel ist höher als meine Tischkante. Er steht neben mir. Ich habe ihn im Blick. Und die einzelnen Schwierigkeiten und Knackpunkte, die häufig sich umso mehr, dass man diesen Vertrag durchliest und studiert. Und da hat es einfach gewichtige Sachen, wie beispielsweise der Europäische Gerichtshof, der eben die direkte Demokratie der Schweiz massiv beschneiden würde. Man stelle sich vor, die Europäische Union hätte mit diesen Möglichkeiten die Schweiz jederzeit zu sanktionieren. Und das wäre ein absolutes No-Go.
Sie sind bekannt als Politiker, der sehr oft unter die Leute geht, wie man in der Schweiz sagt, dass er sich sehr eng austauscht an Anlässen mit der Bevölkerung. Welchen Eindruck nehmen Sie dort mit, ein solches Abkommen, wie es jetzt unterzeichnet wurde? Wie kommt das beim ganz normalen Bürger an oder interessiert das den gar nicht groß?
Ja, ich denke, man muss die Bürger darauf aufmerksam machen, was in Bundesbern alles passiert. Aber der EU-Unterwerfungsvertrag, der stößt auf ein großes Interesse. Ich habe mehrere Veranstaltungen dazu besucht und auch selber durchgeführt. Ich versuche dort jeweils die Verträge im Detail zu erklären und ich kann Ihnen sagen, das Interesse ist gewaltig. Also man hat immer wieder extrem volle Säle, man hat eine hohe Besucherzahl und das zeigt, die Leute in der Schweiz setzen sich damit auseinander und das machen sie aus einem Grund. Man muss einfach mal schauen, wo die Schweiz heute steht, auch im Vergleich zur Europäischen Union. Wir haben das doppelt so hohe BIP wie in der Europäischen Union. Wir haben die viel tiefere Arbeitslosigkeit wie in der Europäischen Union. Der Franken ist deutlich stärker gegenüber dem Euro. Die Kriminalität ist deutlich tiefer wie in der Europäischen Union. Also alle wichtigen Kennzahlen sprechen für den Schweizer Weg, für den eigenständigen Weg. Der war nicht immer einfacher, aber es war eben der richtige und er hat uns zum heutigen Erfolg geführt. Hingegen die Europäische Union kämpft mit zahlreichen Problemen auch innenpolitisch.
Nun haben wir auch aktuell die Situation, dass es keinen Gegenvorschlag zu der Neutralitätsinitiative geben wird, die ja eben zumindest einen indirekten inneren Zusammenhang mit solchen Abkommen, wie wir sie jetzt besprechen, hat. Wie werten Sie das eigentlich? Ist man da einfach auf der Gegenseite zu dieser Initiative sehr optimistisch, dass das sowieso keine Chance hat? Oder spricht das von einer gewissen Hilflosigkeit? Oder will man einfach die Neutralität auf gar keinen Fall irgendwie stärken?
Ja, man hat lange gerungen im Parlament. Der Ständerat hat immer wieder versucht, an diesem Gegenvorschlag festzuhalten. Der Nationalrat sah da kein Handlungsbedarf und das sehe ich natürlich schon als kritisch, oder wenn der Nationalrat nicht bereit ist, auf einen wenigstens Gegenvorschlag einzutreten, dann signalisiert man schon eine gewisse Sicherheit, dass diese Initiative dann gebotigt wird und man signalisiert auch irgendwo durch, dass die Neutralität eben nicht verankert werden soll oder oder nicht so deutlich verankert werden soll, weil eben das nimmt vielleicht einigen Politikern dann die internationale Bühne weg. Und das finde ich einfach sehr, sehr kritisch, wenn man das ein bisschen auch aufs Eigeninteresse dann entsprechend über Bord wirft. Das sind Werte, die die Schweiz stark gemacht haben, die die Schweiz vor Kriegen geschützt haben, die auch eben der Schweiz diese Vermittlerrolle weltweit eingebracht hat. Und ich denke, es ist doch eigentlich etwas sehr Schönes, wenn man als Staat weltweit bekannt ist, dass man eben der Platz für Frieden, für Einigkeit ist. Und dass man das nicht in die Verfassung schreiben will, das stimmt mich irgendwo durch ein bisschen nachdenklich, weil egal welcher Konflikt auf der Welt herrscht, Krieg kennt nur Verlierer, das sind junge Menschen, die ihr Leben lassen, egal auf welcher Seite. Und das muss doch verhindert werden. Und dass man das nicht bereit ist, in die Verfassung zu schreiben, dass man nicht bereit ist, diese Vermittlerrolle zu festigen, das stimmt mich ein bisschen nachdenklich.
Gibt es über dieses Abkommen bezüglich EU-Missionen noch irgendwelche anderen Projekte, die laufen im Bundesbern, die irgendwo so auf eine weite Annäherung an die EU hinweisen? Was läuft da noch hinter den Kulissen aktuell?
Ja, man hat immer wieder verschiedene Themen, die aufpoppen, eben auch NATO-Übungen, die da immer wieder zur Diskussion stehen. Das sind immer wieder solche Sachen. Man muss sich auch in anderen Bereichen internationalen Sachen anschließen. Auch wenn es um die ganze Gesundheitsregulierung geht, sucht man da immer wieder diese internationalen Abkommen. Und ich finde einfach eben, die Schweiz soll bei ihren Werten bleiben, die Schweiz soll bei ihrer Eigenständigkeit bleiben, bei ihrer auch Bodenständigkeit und bei ihrer Vernunft nach dem gesunden Menschenverstand zu handeln. Und wir müssen nicht überall, wo es international ist, dabei sein, sondern wir sind ein bisschen zurückhaltend und schauen das Ganze an und klinken uns ein, wenn wir es für wichtig finden. Ich denke, ein bisschen Zurückhaltung würde uns nicht schaden.
Schauen wir noch zum Schluss ganz weit voraus. Rein hypothetisch nehmen wir an, die Neutralitätsinitiative kommt durch, die Neutralität wird gestärkt in der Verfassung, und nehmen wir an, dieses Rahmenabkommen mit der EU scheitert, es wird eine klare Botschaft der Bevölkerung auch an die Politik gesendet. Wird es dann weiterhin solche Bestrebungen geben, um irgendwo um sieben Ecken sich näher an die EU anzuschmiegen, oder ist das dann gegessen? Was denken Sie?
Es wäre sicher mal ein klares Zeichen der Bevölkerung, wenn diese Verträge abgelehnt werden, diese EU-Unterwerfungsverträge. Es wäre ein klares Bekenntnis zur Eigenständigkeit der Schweiz, zu einer Schweiz mit einer intakten, direkten Demokratie und für eine Schweiz, die eben am Erfolgsweg, den sie eingeschlagen hat, weitergehen will. Ich schließe es trotzdem da nicht aus, dass es wieder Versuch geben wird, die Schweiz an die Europäische Union anzunähern. Ich denke, das wird nicht einfach aufhören. Selbstverständlich, die Schweiz muss eine Partnerschaft pflegen. Das machen wir heute schon. Wir haben heute eine gute Partnerschaft und man kann da durchaus auch wieder Themen anschauen, aber nicht zu diesem Preis, wie sie jetzt in den Verträgen drin sind, dass die Europäische Union die Möglichkeit hat, uns entsprechend zu sanktionieren, dass die Europäische Union die Möglichkeit hat, auch bei unserer Stromversorgung mitzusprechen, dass die Europäische Union weiter die Personenfreizügigkeit ausbaut, was übrigens verfassungswidrig wäre aus meiner Sicht. Also es gibt überall diese Fallbeispiele, auch die Kohäsionsmilliarden und Zahlungen, die dann einfach erhöht werden, automatisch teilweise dann erhöht werden. Also es hat einfach wirklich sehr, sehr viele unsinnige Punkte in diesen Verträgen und das ist ein zu hoher Preis, den die Schweiz zahlen müsste, um da mit der Europäischen Union aktuell ins Geschäft zu kommen.
Und wie optimistisch sind Sie bezüglich der Neutralitätsinitiative, die eben viele dieser Fragen beantworten würde? Wie sieht Ihre Prognose aus?
Ja, wir müssen natürlich kämpfen für die Neutralitätsinitiative. Es ist jetzt noch zu früh, eine Prognose abzugeben, aber es heißt einmal mehr alle gegen die SVP, aber wir kämpfen für unsere Werte. Wir werden versuchen, mit guten Argumenten der Bevölkerung aufzuzeigen, warum eben diese Verankerung der Neutralität in der Schweizer Bundesverfassung von Bedeutung ist, weil wir eben die Rolle der Schweiz als Vermittlerin stärken wollen, weil wir die Schweiz so positionieren wollen, dass sie als Friedensstifterin international auftreten kann und nicht einfach Partei ergreifen muss.
Die Schweiz und das Abkommen über die Teilnahme an zivilen und militärischen Friedensmissionen der EU. Zu Gast dazu war der SVP-Nationalrat Mike Ecker. Besten Dank für das Gespräch.
Danke auch Ihnen, es war sehr spannend.
Es war ein Expansionstraum, der mit einer harten Bruchlandung endet. Die Migro Zürich zieht sich nach 14 Jahren komplett aus dem deutschen Markt zurück. Was einst als strategischer Befreiungsschlag aus dem gesättigten Schweizer Markt gedacht war, hinterlässt nun ein gewaltiges Loch in der Kasse. Über eine halbe Milliarde Franken muss die Genossenschaft als Gesamtverlust abschreiben. Die Bio-Supermarktkette Tegut, Herzstück dieses Abenteuers, wird nun in wesentlichen Teilen an den deutschen Riesen Edeka verkauft. Übrig bleibt die bittere Erkenntnis, dass der deutsche Detailhandel ein weitaus härteres Pflaster ist, als man in Zürich offenbar kalkuliert hatte. Warum ist der orange Riese im Norden so massiv gescheitert? Und was bedeutet dieser Rückzug für die DNA der Migro als Genossenschaft? Darüber spreche ich heute mit dem Ökonomen und Publizisten Beat Kappeler. Guten Tag, Herr Kappeler.
Guten Tag.
Herr Kappeler, es gibt ja die alte Redensart, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber man kann natürlich auch eher früher oder eher später zu dieser Einsicht kommen und dann eben ein Ende setzen. Bevor wir zu den Details kommen, im Fall der Migro in Deutschland, aus Ihrer Sicht kommt die Entscheidung 570 Millionen Franken zu spät und wäre sie längst fällig gewesen?
Das sehen die Beobachter heute so. Schon während des Abenteuers haben verschiedene Stimmen darauf hingewiesen. Mein Lieblingsökonom in Amerika, der sagt jeweils, if something cannot go on forever, it will stop. Wenn etwas nicht ewig weitergehen kann, dann wird es stoppen. Und das war eben mit dieser Tegut-Investition der Migro der Fall. Die kam nie mehr richtig vom Boden weg. Sie nahm nicht Flug auf. Sie hatte schon Probleme als Migro-Einstieg. Und verschiedene Probleme stellten sich dann einmal, weil man doch annehmen muss, dass Schweizer von Zürich aus nicht unbedingt den deutschen Markt intim kennen. Sie hätten Verschiedenes schon vorher etwas sehen können, zum Beispiel das gloriose Scheitern der Quelle Karstadt-Kaufhof-Saga. Während der ganzen Geschichte lief dann die Handelsgruppe und Immobiliengruppe Benko in Österreich auf Sand auf oder fiel in ein Schuldenloch. Also es war ein großer Umbruch und man hätte eigentlich schon relativ früh vor Jahren den Stecker ziehen sollen oder Remedur schaffen. Das ist nicht geschehen. Es ist auch vielleicht die besondere Struktur, auf die ich dann noch eingehen kann vielleicht. Die Tegut wurde gekauft, nicht von der Migro Schweiz. Die Migro Schweiz ist sozusagen eine Dachgesellschaft, sondern von der lokalen Migro-Genossenschaft Zürich, die zwar sehr reich war und die sehr unternehmerisch sich unterwegs zu machen glaubte, aber das ist dann eben nicht so gekommen. Und die restliche Migro-Gruppe, also die Migro Aare, Migro Westschweiz und so weiter, hatte dazu wenig oder nichts zu sagen. Die Zürcher sind da ganz allein in ihr Schuldenloch gerannt.
Damit man das von außen besser beurteilen kann, von den Größenordnungen her, diese über eine halbe Milliarde Franken, was ist das für ein Klotz für die Migro Zürich angesichts der Verfassung, in der sie dasteht? Ist das sehr viel oder ist das zu verdauen?
Das sind nicht Peanuts, sondern das ist sehr viel Geld von der Summe her schon mal. Und ob es bei einer halben Milliarde bleiben wird, ist auch noch offen. Eine halbe Milliarde ist das halbe Eigenkapital der Migros Zürich. Also da reden wir schon bald vom Familiensilber. Und wenn das weg ist, dann hat die Migros Zürich wirklich für Jahre ein Problem. Sie muss noch weiter sparen. Sie muss auf ihrem Verschlankungskurs weiterfahren. Denn die Migros Schweiz und Zürich haben seit Jahren nun eigentlich nicht nur vom Verkauf von Nudelpaketen gelebt, sondern vom Verkauf ihrer Beteiligungen, haben die Buchhandelsgruppe abgestoßen, haben die Hotel- und Reisengruppe abgestoßen, haben die Sportgeschäfte abgestoßen, die Elektronikgeschäfte, das Möbelgeschäft Mikasa abgestoßen. Es ist fast zum Weinen, wie viel hier kaputt gegangen ist. Alles auf Nebengebieten, nicht auf dem Hauptgebiet des Lebensmittelhandels, auf dem die Migros groß geworden ist, sondern überall Nebengebiete, wo im Laufe der Jahre, Jahrzehnte Geschäftsmöglichkeiten gewittert wurden. Einige dieser Nebenbetriebe, wie zum Beispiel die Buchhandelsgruppe Ex Libris und so weiter, auch die Reise- und Hotelgruppe, stammten noch aus den heroischen Zeiten des Gründers Duttweilers, der Migros, der eigentlich ähnlich wie die gewerkschaftlich koopgenossenschaftlichen Firmen eine Gesamtheimat für die Kunden bieten wollte. Sie sollten die Freizeitlektüre, den Urlaub, alles zusammen dort verbringen können, im Hause Migros. Die anderen Expansionen daneben, die Elektronikgruppe, die Möbelgruppe und so weiter, Sportgruppe, Fitnesscenter, das ging dann schon weit darüber hinaus und ist dann in den 80er, 90er, Nullerjahren aufgebaut worden oder übernommen worden. Die Migros hat sich auch in der Schweiz auf ein Terrain gewagt, wo sie nicht zu Hause war, nämlich mit dem Kauf der Globus-Gruppe. Das war eine Gruppe auch eher teurer, luxuriöser Objekte und fast kein Lebensmittelhandel, sondern eben Sachen, Güterhandel, die in allen Geschäftszentren der Schweiz vorhanden war und ist. Und das bekam die Migros auch nicht richtig in den Griff. Es war wirklich einfach ein Fremdkörper. Und die wurde dann zuerst an Benko und der thailändische Gruppe verkauft und ist jetzt natürlich nach dem Konkurs Benkos auch an die thailändische Gruppe übergegangen. Also auch hier ein schmerzlicher Strich, der gemacht werden musste. Es tut einem fast leid, wie irgendwie unerfahren diese Zürcher Migros-Unternehmer in alles hineingestiegen und dann wieder hinaus katapultiert sind. Es war ein bisschen Größenwahn. Es war auch natürlich der beschränkte schweizerische Markt, wo eigentlich die Lebensmittelsituation aufgeteilt ist zwischen Coop, die ein Viertel hat, Migros, die einen Viertel hat, und den neuen deutschen Wettbewerbern Lidl und Aldi, die auf den Schweizer Markt drängten und guten Erfolg hatten.
Die Migros Schweiz hat also selbst ein bisschen bereinigt bei allem, was nicht wirklich zu ihrem Kerngeschäft gehört, aber die Migros in den einzelnen Landesteilen, die genießt Freiheiten. Ich erinnere mich, in der Migros Schweiz gab es mal einen Versuch mit einer kleinen Fastfood-Kette mit Chicken. Ist denn diese unternehmerische Freiheit der Migros in den einzelnen Landesteilen, ist die allgemein zu hinterfragen?
Ja, ich denke, die Migros ist ja eine Marke und hauptsächlich steht das für günstige Lebensmittel, auch gute Lebensmittel, qualitätsvolle Lebensmittel durchaus. Und die Migros hat eben überall versucht, ihren Fußabdruck zu vergrößern. Auch die Strategie, sich besonders grün, ökologisch bewusst zu geben, gehört dazu. Die ist nicht gescheitert, aber da ist Migros auch nicht allein auf dem Feld. Da sind spezialisierte Ketten, kleinere Ketten, lokale Läden da. Und das schlucken vielleicht die Leute eben nicht unter der Marke Migros.
Bei Migros Zürich heißt es jetzt als Erklärungsversuch, Aldi und Lidl seien eben extrem aggressive Mitbewerber gewesen. Aber das ist ja nun wahrlich kein Geheimnis. Hat die Migros einfach diese gnadenlose Preiskultur in Deutschland unterschätzt oder ist eine Schweizer Genossenschaft ganz allgemein nicht gemacht für Deutschland, mentalitätsmäßig oder auch von der Struktur her?
Ja, ich kann nicht in die Köpfe blicken, aber es scheint schon so, dass der deutsche Markt außerordentlich schwierig, hoch wettbewerbsintensiv ist und dass die Schweizer das unterschätzt haben. Es gibt Zeichen in der Schweiz, dass zum Beispiel die Konkurrenz zwischen Coop und Migros zwar in Einzelpunkten heftig ist, aber in anderen ist es dann doch wieder ziemlich paralleles Verhalten. Beispielsweise gaben beide Konzerne eine völlig gleichgestaltete, also nicht identisch, aber ähnlich gestaltete Kundenschrift hinaus, die wöchentlich in die Haushalte verteilt wurden. Es gibt einige solche Indizien, wonach die beiden Konzerne eben sich doch letzten Endes ein bisschen schonen. In meinem Dorf beispielsweise redet man schon lange, dass Coop zuziehen werde. Bis jetzt ist nur Migro da, aber bis jetzt seit bald 20 Jahren ist nichts geschehen. Also ich habe auch hier das Gefühl, das ist jetzt anekdotisch aus meinem Dorf, aber ich habe das Gefühl, dass hin und wieder die beiden großen Konzerne einander schonen und nicht unrentable Märkte noch mit einer neuen Filiale aufmischen. Das ist ein Eindruck. Die Kartellkommission oder Wettbewerbskommission hat sich da noch nie darüber gebeugt, aber ich fände es lohnend, es einmal zu tun. Die Migro ist in dem Sinn vielleicht auch schlecht geeignet, eine richtig harte, aggressive Politik zu machen. Sie besteht eben aus diesen regionalen Genossenschaften und sie hat, das muss man schon auch sagen, eine Struktur, die von ihrem Gründer Duttweiler 1941 geschaffen wurde und die vielleicht heute nicht mehr der Governance, wie man so schön sagt, entspricht. Duttweiler hat nämlich 1941 den gesamten Konzern den Kunden geschenkt. Man kann heute an jeder Informationsecke einer Migros-Filiale kann man ein Formular beziehen und wird Genossenschafter, ohne irgendetwas zu bezahlen. Und es gibt einmal im Jahr eine Abstimmung, um die Jahresrechnung zu genehmigen und nichts mehr. Also die Bindung der eigentlichen Eigentümer ist seit 1941 sehr, sehr locker. Die eigentlichen Eigentümer, die Kunden, haben nichts zu sagen, außer die Abstimmung mit dem Kaufkorb, also mit dem Einkaufskorb. Sie können die anderen Entscheide nicht beeinflussen. Es gab einmal eine Abstimmung, ob die Migro an die Börse gehen sollte. Das wurde abgelehnt, obwohl sehr hohe Gewinne jedes einzelnen Genossenschafters damit verbunden gewesen wären. Also da spielte noch eine gewisse Identifikation der Eigentümer. Aber nachher, wenn es in die Alltagsentscheide, in die Führungsprinzipien der gesamten Gruppe kommen, keine Impulse von unten. Denn die Migro ist damit ein freischwebender, gigantischer Kapitalklotz, dem kein Eigentümer dreinreden kann. Es gibt keinen Eigentümer, der auf den Tisch haut und sagt, ha, das ist mein Geld, ich will Rendite oder ich will dieses Abenteuer nicht. Und diese Struktur, diese genossenschaftliche Struktur einer riesigen Firma entspricht eben nicht dem, was Genossenschaften als Vorteil haben, wenn sie klein sind, wenn sie lokal sind, wenn die Genossenschafter selbst die fast ausschließlichen Käufer sind oder die Bewohner einer genossenschaftlichen Wohnsiedlung, da ist die Identifikation sehr groß und die Kontrolle ist auch da, weil die Leute natürlich sofort über ihr Zuhause als Genossenschaft reden wollen. Bei der Migro fehlt das leider seit 1941.
Also die Migro steckt gewissermaßen im Kostüm eines kleinen Dorfladens, ist aber inzwischen längst so riesig geworden, dass dieses Kostüm nicht mehr passt. Verstehe ich das richtig?
Ja, es passt einfach nicht. Man kann eine Genossenschaft in diesen Dimensionen nicht führen, wenn die Genossenschafter sich nicht aktiv beteiligen können. Es gibt keine Instrumente, wie die, ob da Versammlungen zum Beispiel statt. Es gibt keine Versammlungen der Migro-Eigentümer, der Kunden. Also gibt es die jährliche oder sogar vierteljährliche, wenn wir von einem Vorstand oder Verwaltungsrat sprechen, es gibt diese vierteljährliche oder jährliche Kontrolle durch eine Gesamtabstimmung nicht und der Eigentümer ist abwesend. Und damit natürlich sind, ich muss jetzt einfach Gehörtes und Gelesenes wiedergeben, damit sind in diesen Direktionsetagen der Mikrogenossenschaftsregionalgruppen und Zürich und in der Schweiz als Dachorganisation sind auch ganz persönliche Beziehungsgeflechte da, die von einem Eigentümer wahrscheinlich nicht geduldet würden, die zu eng sind, wo eben jeder den anderen auch schont und nicht einfach rausschmeißt. So hat zum Beispiel das riesige Verlustengagement bei Tegut in der Schweiz unter der Führungsequipe keine eigentlichen Opfer gefordert. Der Verantwortliche wurde sogar nachher noch in eine Regionalgenossenschaft befördert als Direktor. Es fehlt eben der vielleicht manchmal etwas brutale Durchgriff auf der Direktionsebene.
Jetzt ist es so, dass in der Schweiz die Migros eigentlich als eine Art Erfolgsrezepthersteller gilt, mit dieser Genossenschaftsstruktur, mit einem Schuss Swissness, mit ihren Eigenmarken. Muss man nach Tegut konstatieren, dass sich dieses Erfolgsrezept generell nicht exportieren lässt, dass die Landesgrenze eine unüberwindbare ökonomische Mauer ist, oder kann man das nicht so generell sagen?
Da muss ich jetzt selber passen. Ich kenne ja den deutschen Markt nicht, das Team von innen her. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass die Migros mit ihren Eigenmarken einen wichtigen Baustein zu ihrem eigenen Markenbild, zu ihrem Image im Publikum vollbracht hat und immer noch vollbringt. Die Migros-Eigenmarken, also ihre eigenen Fabriken, sind sehr gut, performing. Sie sind Vorbilder. Zum Beispiel ist die Schokogruppe Frei, die der Migros gehört, ist von manchen Zeugen und Käufern als ausgezeichnete Alternative zu den großen Schokomarken des Landes bezeichnet worden. Die Nudeln, sagt man, werden besonders von deutschen Einkaufstouristen an der Grenze gerne geschätzt und gekauft. Es sind verschiedene solche Gut-Eigenproduktionen da. Ich habe mal den Chef der Migros-Industrien getroffen und ihm gesagt, dass ich ganz besonders die Bären Tatzenschätze, eine Biskuitmarke, die Migros vertreibt, und er hat mir dann gestanden, ja, das ist kein Kunststück. Die wird aus sämtlichen Resten, die nicht verkauft werden von den anderen Biskuits, wird das zusammengemahlen und kommt nachher, also sozusagen als Wochenrückblick, in diese Bärentatzen wird es gebacken. Und darum ist es so gut, wie ja schon Witwe Bolte bei Wilhelm Busch sagt, wofür sie besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt. Also insofern hat Migros wirklich einige Geheimrezepte sozusagen entdeckt und mit Erfolg dem Käufer angeboten, oder sagen wir mir angeboten.
Das kann ich bestätigen, die sind tatsächlich sehr lecker. Jetzt will sich die Migros Zürich wieder auf die Schweiz konzentrieren, aber da wird das Gedränge im Detailhandel ja auch nicht kleiner. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, wir hören auf mit dem Ausland und alles ist gut, sondern man muss wahrscheinlich die Frage stellen, braucht es auch im eigenen Land eine neue Strategie?
Das würde ich nicht unbedingt meinen, wenn man die deutschen Eindringlinge, wenn ich so sagen darf, betrachtet. Aldi und Lidl sind das kleine Sortimente. In der Migros hingegen, auch bei Coop, kann man bedenkenlos hineingehen und findet auch eine Glühbirne, die man sucht, im richtigen Kaliber. Oder irgendwelche vielleicht Nähutensilien oder kleine Haushaltgeräte, große Haushaltgeräte. Das findet man alles spontan, ohne dass man sich lange erkundigen muss. Und insofern haben eben die Migros-Läden schon den Vorzug des Warenhauses. Es ist fast alles vorhanden, man findet fast alles. Und natürlich gibt es noch den Onlinehandel, das ist klar, der wird ausgebaut. Aber das ist schon ein Vorteil gegenüber einem beschränkten Sortiment, wo zwar der Kunde seine Lieblingssachen kauft, aber er kann nicht alle Einkäufe vielleicht fürs Wochenende am gleichen Ort erledigen. Bei der Migros, bei Coop und einigen anderen kann man das. Also ich würde, wenn ich da so raten darf, würde ich der Migros keinen Rückzug von ihrem allgemeinen Sortiment empfehlen, eben Lebensmittel plus Annexe Sachen. Aber es ist nicht einzusehen, was Migros plötzlich bei Möbeln, also ja auch ein sehr umkämpfter Markt ist, gesucht hat. Es ist nicht zu sehen, wenn sie eine Kleiderkette aufmachen oder übernehmen würde, was da ihr spezifischer Vorteil ist. Das alles hat sie jetzt abgeschrieben, abgestrichen, liquidiert, mit Riesenverlusten verkauft. Und dabei sollte es eigentlich bleiben. Es ist ja vielleicht auch einer Genossenschaft angemessen, nicht ins Unendliche zu wachsen. Das ist nun einfach einmal für eine solche Großgenossenschaft nicht möglich. Es ist in der Schweiz, auf dem Schweizer Markt nicht möglich. Und den anderen großen, erfolgreichen Schweizer Konzernen nachzueifern, sagen wir Nestle oder ABB oder was immer, das ist nutzlos, denn dazu muss man eben ausgreifen. Dazu muss man ins Ausland gehen, ausländische Stützpunkte, Produktionspunkte haben, die Mentalitäten der ausländischen Käufer und Produzenten kennen. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Und gerade eben im Detailhandelsgeschäft kommt es wirklich darauf an, dass man die Moden spürt, dass man die Mentalitäten spürt, dass man den Ton trifft. Sonst wird es zum Slogan, den man dem Mikrogründer im Munde vertrete, unter Kritikern. Er hat gesagt, der Mensch als Mittelpunkt. Und Kritiker sagen, die modernen Mikromanager haben die Devise, der Mensch als Mittel, Punkt. Und so weit sollte es nicht kommen.
Haben Sie eine These zur Frage, warum die Migros punkto Expansionsgelüsten oder auch irgendwelchen Ausbauten in artfremden Dingen so viel offensiver und aggressiver agiert als der direkte Konkurrent Coop? Warum dort die Zurückhaltung viel größer ist?
Coop macht es vielleicht etwas geschickter. Coop hat auch einige Beteiligungen, zum Beispiel die Gate Gourmet. Das ist ein Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten und riesigen Umsätzen, gigantischen Umsätzen im In- und Ausland. Es ist eine Lieferkette für den gewerblichen Großhandel und für Coop selbst. Kauft die Sachen von den direkten Produzenten auf und verkauft sie dann einerseits ans Gewerbe als Lieferant, als, sag mal, Grossist ans Gewerbe und verkauft die Sachen natürlich auch an sich selbst. Und das ist eine zweistufige Beherrschung oder Beherrschungsversuch von Märkten. Die Coop-Gruppe ist damit Lieferant ihrer direkten Konkurrenten im gewerblichen Sektor, im gewerblichen Detailhandel. Das ist, finde ich persönlich, ein sehr unschönes Verhältnis. Und Migros hat auch diesen Versuch, den sie selbst hatte, abgestoßen. Sie hatte Aligro, ebenfalls einen Großeinkäufer und Großanbieter, gekauft, der das Gewerbe einerseits und andererseits die Migros versorgte und damit eigentlich auch der Konkurrent ihrer Abnehmer im gewerblichen Bereich war. Und das hat Coop bis jetzt ungeschoren über die Runden gebracht mit eben 20.000 Angestellten, Riesenumsätzen im In- und Ausland und kein Hahn kräht danach. Irgendwie macht die Coop das geschickter.
Es gab bei dieser ganzen Expansion und dem unschönen Ende noch so ein atmosphärisches Störgeräusch. Offenbar fuhren ja die Mitarbeiter in Deutschland relativ kurz vor der Presse vom Aus bei Tegut. Passt dieses Vorgehen auch zum sozialen Image des Orangenriesen? Man gibt sich ja immer besonders menschenfreundlich.
Ja, das gehört vielleicht auch zum Kapitel Schweizer auf Auslandsmärkten. Wenn man im Ausland so viele Leute beschäftigt und dann allenfalls eben auch ihnen kündigt, dann muss man vertraut sein mit den Gepflogenheiten dieser Arbeitsmärkte, auch mit den Gesetzen natürlich. Die sind in Deutschland bezüglich solcher Entlassungen schärfer als in der Schweiz. Und dann muss man eben dann sehr vorsichtig vorgehen. Die Migros oder andere vielleicht scheinen dann in Krisenfällen zu sagen, ja nun, es kommt nicht mehr darauf an, ich ziehe mich ja eh zurück. Aber es ist sicher unschön, wenn man sich massiv gegen lokale, also lokaldeutsche in dem Fall, Gegebenheiten gesetzlicher oder mentalitätsmäßiger Art vergeht und an diese Grenzen stößt. Das muss eben ein ausländischer Investor immer auch beachten. Er müsste beispielsweise in Frankreich mit noch heftigeren Reaktionen rechnen. In Frankreich zum Beispiel mischt sich die Regierung in Paris sofort in größere Entlassungen ein, besonders wenn sie von ausländischen Firmen gemacht werden. Das muss man wissen und das muss man vielleicht eben auch wissen, wenn man schon kauft, dass man auf einem sehr schwierigen Arbeitsmarkt tätig wird. In der Schweiz kann man mit relativ kurzen Kündigungsfristen und einer kurzen Meldung an die Belegschaft kann man sich dann herauswinden. Das zeichnet den schweizerischen Arbeitsmarkt aus. Er ist flexibel. Man kann hinein und wieder hinaus, was man in anderen Ländern eben nicht so leicht kann. Ich würde ganz sicher den Schweizer Arbeitsmarkt vorziehen, wo man rein und raus kann als Unternehmer, anstatt langwierige Prozeduren oder kostspielige, jahrelange Weiterbeschäftigungen aushalten zu müssen. Aber das ist eine Einstellungssache. Man muss eben die Unterschiede kennen, wenn man auf diese Märkte geht.
Der ganze Deal hängt noch vom Bundeskartellamt ab. Was passiert denn eigentlich, wenn die Wettbewerbshüter Edeka die Übernahme untersagen?
Ja, dann weinen und Zähne knirschen, dann ist die Situation wirklich sehr verfahren. Vielleicht müsste man das nicht dann großenteils an Edeka verkaufen, sondern an 4, 5, 6 Abnehmer, um diese Bedenken der Marktbeherrschung zu besänftigen. oder im allerschlimmsten Fall bliebe die Totalliquidation, was natürlich dann wiederum für die Beschäftigten gar nicht interessant und schön wäre. Es wäre dann auch für die Migros natürlich noch ein zusätzliches Verlustpotenzial größerer Ordnung. Dann wären vielleicht auch die Immobilien nicht mehr das wert, was man sich erhofft. Kurz, es hängt schon sehr viel jetzt von diesem Entscheid ab. Und auch das müsste man beachten, wenn man ins Ausland geht. Wie strikt sind die Kartell- oder Wettbewerbsgesetze? Wie strikt wird durchgegriffen? Kann ich allenfalls nachher diese Kette verkaufen, nicht verkaufen? Und das überlegt man sich natürlich in der Euphorie des Kaufs überhaupt nicht oder wenig. Und das ist dann natürlich eine zusätzliche Hypothek im Liquidationsfall oder Verkaufsfall.
Gibt es abschließend, Herr Kappeler, eine zentrale Lektion, die Schweizer Unternehmen vielleicht auch über die Migros hinaus aus diesem 570 Millionen Franken Debakel lernen können, ziehen können?
Wie Albert Einstein sagte, man lernt von Vorbildern, auch von Schlechten. Man kann sicher einige Konsequenzen daraus ziehen. Einmal, dass eine Genossenschaft kein gutes rechtliches Gefäß ist, um eine große Unternehmung zu führen. Zweitens, dass die Auslandsexpansion wohl überlegt sein muss bezüglich Arbeitsmarkt, bezüglich Markt überhaupt, auf dem man tätig sein möchte. Und dass man sich möglicherweise auch die Rückzugsmöglichkeiten schon früh überlegen sollte. Sie sehen natürlich eben parallel wie in Deutschland Quelle, Karstadt, Arconda gescheitert ist 2009. Wenn man die Augen ein bisschen offen gehalten hätte, hätte man 2013, als Migros die Tegut kaufte, schon sehen müssen, dass im deutschen Detailhandel vielleicht die eine oder andere Problematik liegt, wie im schweizerischen auch, wie überall. Auch Macy's in Amerika, Walmart müssen immer wieder umstellen, abschreiben, die Sortimente anpassen, Standorte anpassen und so weiter. Das muss eigentlich jeder Unternehmer lernen und wissen. Es ist natürlich auch die ganze Gruppe Benko, die gescheitert ist. Auch da ist ein Lehrstück darin, dass man nicht mit allzu viel Fremdkapital vorwerken sollte, dass man die Übersicht behalten muss, was sind die Fälligkeiten der großen Kredite, die man aufnimmt. Es gibt aus den kürzlichen Ereignissen im europäischen Detailhandel, und da ist Migros ein Teil davon, gibt es eben sehr, sehr viele Lehrstücke, die man sehen muss und die man beherzigen muss.
Das Abenteuer der Migros Zürich mit Tegut in Deutschland und das jähe Ende. Im Gespräch war der Ökonom und Publizist Beat Kappeler. Besten Dank, Herr Kappeler.
Besten Dank.
Das war die Schweizer Stunde hier im Kontrafunk. Wiederholt wird die Sendung heute um 16 und um 22 Uhr. Den Blick in die Schweiz gibt es wieder am nächsten Donnerstag, dann mit meiner Kollegin Corinna Ziegerli. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.